Deutschlandfunk, das war der Tag.
Im Studio ist heute Detlef Karg. Willkommen zu 25 Minuten Tageszusammenfassung. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Die vierte Corona-Infektionswelle flaut nach den Zahlen zumindest ein wenig ab. Aber reicht das schon aus, um an Weihnachten aufatmen zu können? Dazu gleich mehr in dieser Sendung. Ebenso wie zum Ende des Lockdowns in Österreich und zum Abschluss des G7-Außenministertreffens in Liverpool. Wir blicken aber zuerst nach Warschau, wo Bundeskanzler Olaf Scholz heute zum Antrittsbesuch weilte. Diverse Streitthemen mit Polen, auch auf EU-Ebene, belasten seit langem das deutsch-polnische Verhältnis. Wie der Tag heute in Warschau ablief und was sich beide Seiten zu sagen hatten, hat Jan Palokat für uns beobachtet.
Russische Drohgebärden an der Grenze zur Ukraine, die Krise um Migration an der polnisch-belarussischen Grenze, der Dauerstreit um den polnischen Rechtsstaat, polnische Rufe nach Weltkriegsreparationen. Es gibt nicht nur ein dickes Brett zu bohren zwischen Deutschland und Polen. Und obwohl Bundeskanzler Olaf Scholz erst am späten Sonntagnachmittag eintraf und nach 19 Uhr schon zur gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem polnischen Amtskollegen Morawiecki erschienen war, wurden wohl alle Punkte angesprochen. Erleichtert vielleicht dadurch, dass Morawiecki den früheren Vizekanzler schon kannte. Anders als vor 2 Tagen Ministerneuling Annalena Baerbock, die sich für ihren Antrittsbesuch in Warschau mehr Zeit genommen hatte. Und während Baerbock am Freitag noch eine bessere humanitäre Versorgung der Menschen in den östlichen Grenzgebieten angemahnt hatte, stellte sich der Kanzler vor der Presse in dieser Frage ohne Abstriche hinter die polnische Regierung und gegen den Minsker Machthaber.
Es ist Lukaschenko, der Flüchtlinge missbraucht, um seine eigene Politik verfolgen zu können. Das ist menschenverachtend, man kann es gar nicht anders sagen. Und wir haben eine gemeinsame Aufgabe, das zurückzuweisen.
Differenzen dagegen wurden in der Klima- und Energiepolitik deutlich. Und zwar nicht nur wegen Nord Stream 2, der in Warschau scharf kritisierten Gaspipeline. Polen kämpft derzeit mit besonders hohen Inflationszahlen. Die Regierung macht dafür die Energiepreise und zumindest zum Teil auch das europäische System mit Verschmutzungszertifikaten verantwortlich, die die Verbrennung fossiler Energieträger verteuern. Ich weiß, dass Klimapolitik für die neue Bundesregierung absolute Priorität hat. Aber wir weisen auch darauf hin, was das für die Haushalte und ihr Geld bedeutet. Energie wird immer teurer und die Erpressung mit Gas treibt die Inflation für die Menschen. Und immer höhere Preise für CO2-Zertifikate sind ein weiterer Preistreiber. Polen wolle deshalb im EU-Rat vorschlagen, den Handel mit diesen Zertifikaten einzuschränken, um Spekulation zu unterbinden. Morawiecki erwähnte auch offenbar neue Vorschläge seiner Regierung im Dauerstreit mit der EU-Kommission um den Rechtsstaat in Polen. Wir haben einen gewissen Streit mit der EU-Kommission und ich versuchte dem Kanzler Lösungsansätze von unserer Seite her darzustellen. Mal sehen, wie sich das entwickeln wird. Genauer wurde er vor der Presse aber nicht. Polen wartet noch immer auf die Freigabe von erheblichen Mitteln im Rahmen des Corona-Wiederaufbaufonds, die die Brüsseler Kommission wegen der polnischen Justizpolitik zurückhält. Gesprochen worden sei auch über den in Polen immer wieder geäußerten Wunsch nach Entschädigungen für die immensen Zerstörungen während der deutschen Besatzung Polens im Zweiten Weltkrieg. Dabei gehe es nicht nur um die, Zitat, Tränen unserer Mütter und das Blut unserer Väter, sondern auch um verlorene Entwicklungschancen, so Morawiecki. Sein deutscher Gast verwies auf dazu unterzeichnete Verträge und bestehende Regelungen zu Entschädigungen, etwa von Zwangsarbeitern.
Und ansonsten ist das eben ein Grund mehr, dass Deutschland bereit ist, gewillt ist, sehr, sehr hohe Beiträge zur Finanzierung des Haushaltes der Europäischen Union zu leisten, wovon die meisten Mittel ja in viele andere Länder fließen. Das hat die Entwicklung im Süden Europas ermöglicht. Das hat den großen wirtschaftlichen Aufschwung, der ja noch lange nicht beendet ist, im Osten Europas ermöglicht. Und das freut uns.
Derweil rechnen sich einige in Warschau aus, dass zumindest mit Teilen der neuen Bundesregierung vielleicht doch ein Dialog über Entschädigungen aufgenommen werden kann. Die Grünen, der polnischen Peace-Partei in vielen Fragen fremd, kommen hier ins Spiel, wie schon bei Nord Stream 2, wegen ihrer kritischeren Haltung dazu. Ein Vize-Außenminister, der bei den Unterredungen der Regierungschefs dabei war, erklärte im polnischen Fernsehen, der Kanzler habe polnische Wünsche nach Reparationen mit der bekannten Rhetorik beantwortet, das Thema sei rechtlich und politisch geklärt, aber nicht moralisch. Die Grünen, ergänzte er, hätten sich hier in der Vergangenheit bisweilen anders geäußert, deswegen komme es jetzt darauf an, gesprächsbereite Politiker aus dieser Partei zu suchen.
Aus Warschau war das Jan Palokat. Heute hat das Robert-Koch-Institut erneut leicht sinkende Corona-Zahlen gemeldet und deutete in gewohnt vorsichtiger Weise erstmals an, dass die derzeitigen Maßnahmen offenbar Wirkung zeigten. Dennoch will Bundeskanzler Olaf Scholz sich weiterhin durchaus schärfere Maßnahmen offenhalten. Stichwort Lockdown an Weihnachten. Jürgen König aus unserem Hauptstadtstudio mit der Lage von diesem Tag.
Während die Corona-Infektionszahlen kontinuierlich sinken, bereitet die neue Virusvariante Omikron weiterhin große Sorgen. In einem Gespräch mit der Bild am Sonntag schloss Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, einen Weihnachtslockdown nicht vollständig aus. Bund und Länder hätten bereits sehr rigide Maßnahmen ergriffen, sagte er. Man werde täglich prüfen, wie sie umgesetzt werden und ob sie ausreichen würden. Bei der Bekämpfung der Pandemie dürfe es keine roten Linien geben. Man müsse immer bereit sein, umzudenken, wenn die Umstände es erfordern, und dann schnell und entschlossen handeln. Am nächsten Dienstag wird der neue Corona-Expertenrat im Kanzleramt zusammentreten. Bereits dann könnten weitere Einschränkungen beschlossen werden. Zur Durchsetzung der geplanten allgemeinen Impfpflicht setzt der Bundeskanzler auf die Einsicht der Bürger. Er sehe in der Pandemie keine Spaltung in Deutschland. Natürlich dürften die Menschen etwa zum Thema Impfung gegen Covid-19 verschiedene Meinungen haben und darüber streiten. Er wolle aber Ungeimpfte noch vom Sinn der Impfung überzeugen. Zur Debatte über eine Impfpflicht sagte der Arzt und Medizinethiker Dominik Groß von der RWTH Aachen heute im Deutschlandfunk: Für Angehörige von Gesundheitsberufen sei die Impfpflicht vertretbar, eine allgemeine Impfpflicht aber sei kritisch zu sehen, zunächst aus praktischen und sozialen Gründen.
Also einmal hilft sie nicht gegen die vierte Welle. Die Umsetzung dieser Forderung ist komplex und zeitaufwendig. Und der zweite Grund ist, dass eine allgemeine Impfpflicht ja auch nicht bedeutet, dass wir einen Impfzwang haben. Das heißt, deshalb kann trotzdem keiner zur Impfung gezwungen werden. Impfskeptiker werden sicher nicht schlagartig Schlange stehen, um sich impfen zu lassen. Das ist im Grunde ein stumpfes Schwert. Wer sich nicht impfen lassen will, der wird ein Bußgeld bezahlen müssen. Und da offenbart sich das nächste Problem, denn wohlhabende Impfgegner werden diese Bußgelder locker wegstecken, das wird ihnen nicht wehtun, während Arme es sehr wohl als Problem wahrnehmen. Das heißt, diese Bußgelder, die sind auch sozial ungerecht.
Und auch aus ethischer Sicht sei die allgemeine Impfpflicht nicht wirklich zu begründen.
Es konterkariert das Recht auf Selbstbestimmung und zum Zweiten, es konterkariert das Recht auf körperliche Unversehrtheit und Integrität. Nun kann man natürlich sagen, und das ist natürlich ethisch genauso wichtig, es schützt aber eben dritte Personen, es schützt die Gesamtbevölkerung. Das ist natürlich ein wichtiges Argument, aber da muss man natürlich abwägen. Ne? Also was wiegt stärker, die Freiheitsrechte oder der Schutz der Bevölkerung?
Bei dieser Frage, so Dominik Groß, könnte man nur dann für den Schutz der Bevölkerung argumentieren, wenn die allgemeine Impfpflicht bedeuten würde, dass alle sich tatsächlich auch sofort impfen ließen, was wiederum ausreichende und niederschwellige Impfangebote voraussetzen würde. Beides aber sei nicht gegeben.
Aber da die Situation ja eine andere ist, halte ich in dieser Abwägung dieser beiden Punkte, Selbstbestimmung versus Fremdgefährdung oder Gemeinwohl, halte ich die Impfpflicht für nicht ausreichend begründbar.
Die Gesundheitsminister der Länder wollen kommenden Dienstag über zusätzliche Impfanreize beraten. Möglicherweise könnte es für 3-mal Geimpfte zukünftig keine Testpflicht mehr geben, sagte der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Klaus Holecek, CSU, ebenfalls der Bild am Sonntag. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD, habe ihm zugesagt, am Dienstag eine entsprechende Empfehlung vorzulegen.
Aus Berlin meldete sich Jürgen König. Der Lockdown endete heute in Österreich, und zwar für Geimpfte und Genesene. Und da auch Österreich bekanntermaßen ein Bundesstaat ist wie Deutschland, gehen alle Bundesländer dort eigene Wege in Richtung einer möglichst normalen Weihnachtszeit, wie Wolfgang Fichtel in seinem Beitrag jetzt schildert.
Dritter Advent auf dem Weihnachtsmarkt, das geht jetzt wieder in Österreich. Fast überall, wenn auch nicht für alle. Ungeimpfte müssen weiter draußen bleiben. Für Geimpfte und Genesene hat der 3-Wochen-Lockdown aber jetzt ein Ende. Sie dürfen wieder ins Kino, ins Theater, morgen dann machen alle Geschäfte wieder auf. Wer nicht zu den 44.000 gehört, die gestern in Wien gegen die Impfpflicht demonstriert haben, freut sich.
Ich bin sehr froh, dass der Lockdown endet und ich hoffe, dass das mit dem Virus sich endgültig einmal abklärt.
Ja, natürlich bin ich froh, weil es braucht schon mal die Wirtschaft. Ganz wichtig, dass da wieder was weitergeht.
Der Lockdown hat gewirkt. Täglich fallen die Corona-Inzidenzzahlen. Die bedrohliche Tausender-Marke haben alle österreichischen Bundesländer erstmal hinter sich gelassen. Aber die Entspannung ist relativ. Die Sorge wächst, dass die Atempause, wie es Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer formuliert hat, nur eine kurze sein könnte. Weil die Gefahr einer fünften Welle droht, vielleicht schon im Januar. Weil die neue Virusvariante Omikron die Atempause zum Angriff nutzen könnte. Walter Hasibeder, Präsident der österreichischen Intensivmediziner, hätte lieber noch gewartet mit dem Aufsperren.
Ich kann es im Moment nicht verstehen, weil wir einfach noch zu angespannt sind. In Tirol sind mehr als 30% der möglichen Intensivplätze belegt mit Covid-19-Patienten. In Vorarlberg sind es über 50%. Also die Situation ist angespannt. Nach wie vor werden wichtige Operationen verschoben.
Vorarlberg und Tirol. Ausgerechnet die beiden Bundesländer mit den immer noch höchsten infizierten Zahlen lassen sofort alles öffnen, was die Zentralregierung in Wien erlaubt. Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner, ÖVP, argumentiert mit den Nachbarn rund um den Bodensee. Deutschland, Schweiz, Liechtenstein, die hätten auch alles geöffnet. Elisabeth Köstinger, ÖVP, die Tourismusministerin, unterstützt die beiden Skisportländer so gut sie kann.
Vor allem eben auch beim Aufsperren und der kommenden Wintersaison, die im Übrigen heuer stattfinden wird, auch das ganz wichtig dazu zu sagen, weil wir da sehr dafür gekämpft haben und ich vor allem.
Beklagt wird der Fleckenteppich in Österreich. 9 Bundesländer, 5 verschiedene Wege. Corona-Inzidenzzahlen sind dabei offenbar nicht entscheidend, sonst müssten Tirol und Vorarlberg mehr verschärfen. Wiens SPÖ-Bürgermeister lässt Lokale erst am 20. Dezember öffnen, damit er nicht gleich wieder zusperren lassen muss, so sein Argument. Oberösterreich verlängert den Lockdown für alle gleich um eine ganze Woche, obwohl nicht mehr Schlusslicht bei den Corona-Infektionen. Aber nach wie vor Hochburg, der Impfgegner.
Aus Wien war das Wolfgang Fichtel. Die Außenminister der G7-Staaten hatten in Liverpool eine Agenda mit vielen sicherheitskritischen Themen abzuarbeiten. Ganz oben stand dabei eine mögliche russische Aggression gegenüber der Ukraine. Klare Worte gab es aber auch gegenüber Teheran in Sachen der Atomverhandlungen, die derzeit weiter stocken. Und natürlich stand auch China im Fokus. Imke Köhler über die Ergebnisse des Treffens.
Geschlossenheit und dadurch Stärke demonstrieren. Das war Liz Truss, der britischen Außenministerin, die den Vorsitz des G7-Treffens in Liverpool hatte, besonders wichtig. Und dieses Ziel wurde ihrer Ansicht nach auch erreicht.
What we've shown this weekend.
Was wir dieses Wochenende gezeigt haben, ist, dass die weltgrößten Wirtschaftsnationen vereint sind. Wir haben ein starkes Zeichen gesetzt gegenüber unseren Gegnern und Verbündeten. Wir haben unmissverständlich deutlich gemacht, dass jedes Eindringen Russlands in die Ukraine massive Konsequenzen haben und bedeutende Kosten nach sich ziehen würde. Wie die Konsequenzen genau aussehen könnten, ist nach diesem G7-Treffen aber weiter unklar. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hatte gestern Abend mitgeteilt, dass darüber noch beraten werde. Ein weiteres großes Thema in Liverpool war der Atomstreit mit dem Iran. Der Versuch, das Atomabkommen von 2015 wiederzubeleben, erweist sich als ausgesprochen schwierig. Außenministerin Baerbock hat darauf verwiesen, dass der Iran massiv Vertrauen verspielt habe und den Verhandlern inzwischen die Zeit weglaufe.
Es zeigt sich leider in den letzten Tagen, dass wir nicht wirklich vorankommen, sondern das Angebot der Iraner so ist, dass wir um 6 Verhandlungsmonate eigentlich wieder zurückfallen. All das, was in 6 Monaten erarbeitet worden ist, von den Iranern vom Tisch genommen worden ist, was die Lage sehr, sehr schwierig macht und die Verhandlungen massiv belastet.
Der Iran müsse zum Verhandlungsstand von vor 6 Monaten zurückkehren, sagte Baerbock. Die britische Chefdiplomatin Liz Truss hat dies im Namen der G7 heute noch einmal mit sehr viel Nachdruck formuliert.
This is the last chance for Iran.
Dies ist die letzte Chance für den Iran, mit einem ernsten Vorsatz an den Verhandlungstisch zu kommen und den Bedingungen der Atomgespräche zuzustimmen. Wir werden dem Iran nicht erlauben, in den Besitz einer Atomwaffe zu kommen. Es ist entscheidend, dass der Iran an den Verhandlungstisch kommt und die Verhandlungen ernst nimmt.
Come to the table and are serious about the negotiations.
Mit Blick auf China haben die G7-Staaten vereinbart, China bei der Bewältigung großer globaler Fragen als Partner zu behandeln, während das Land zugleich als Wettbewerber und vor allem Systemrivale gesehen wird. Dass am heutigen zweiten Tag des Treffens die G7-Runde stark erweitert wurde und auch Vertreter von ASEAN-Staaten und weiteren Ländern mit am Tisch saßen, zeigt den Versuch, die Einflusssphäre der G7 zu erweitern und ein Gegengewicht zu China zu schaffen. Das Werben dafür, nach den Regeln des internationalen Rechts und der Menschenrechte zu handeln, will Außenministerin Baerbock im kommenden Jahr fortsetzen, wenn Deutschland den G7-Vorsitz übernimmt. Ganz oben auf der Prioritätenliste steht für Baerbock aber offenbar etwas anderes. Bei der Aufzählung der geplanten Schwerpunkte sagte sie:
Das ist zum Ersten die Klimakrise, die starke Verknüpfung zwischen Klimakrise und eben Sicherheitspolitik weltweit, weil wir erleben, wie stark der Klimawandel ein Treiber für Konflikte weltweit, gerade auch in Afrika ist. Und zugleich die Energie- und Klimapartnerschaften in Zukunft zu nutzen als echte Chance für Wohlstand, für Gerechtigkeit weltweit. Das wird eins der zentralen Projekte der deutschen G7-Präsidentschaft sein.
Imke Köhler war das über das G7-Treffen in Liverpool. Nachdem gestern mehrere Tornados in den Vereinigten Staaten für ungewöhnlich viel Zerstörung und damit auch für viele Todesopfer sorgten, wird das ganze Ausmaß in den betroffenen Bundesstaaten von Arkansas im Süden bis Illinois im Norden erst schrittweise sichtbar. Einzelheiten für uns hat Sebastian Hesse.
Die ganze Nacht hindurch waren die Rettungskräfte in der Krisenregion im Einsatz, haben bei Minustemperaturen dafür gesorgt, dass obdachlos gewordene ein provisorisches Dach über den Kopf bekamen, ausreichend zu essen und zu trinken. Weitere Tote wurden jedoch nicht geborgen, auch keine neuen Erkenntnisse über das Ausmaß der Verwüstungen gewonnen, berichtete am Morgen Ortszeit der oberste Katastrophenschutzbeauftragte von Kentucky, Michael Dossett.
There's been no new news. It is a very sad and solemn operation at this point.
Es gibt nichts Neues, so Dossett. Es sei eine traurige und ernste Rettungsmission. Heute wird sie bei Tageslicht fortgesetzt.
We're moving resources, personnel, additional rescue teams in as we speak.
Wir verlegen jetzt gerade weitere Ressourcen, weiteres Personal und weitere Rettungskräfte in die am härtesten betroffenen Gegenden, so der Katastrophenschützer. Der Gouverneur von Kentucky, Andy Beshear, beschrieb auf CNN, mit welchen Schwierigkeiten die Rettungskräfte zu kämpfen haben.
You think you'd go door to door to check on people and see if they're okay? There are no doors. The question is somebody in the rubble of thousands upon thousands of structures? I mean, it is devastating.
Man stellt sich das so vor, dass die Katastrophenhelfer von Tür zu Tür ziehen, um nach den Leuten zu sehen, sagt Beshear. Aber es gibt keine Türen mehr. Es gehe jetzt darum zu schauen, ob es unter den Trümmern noch Überlebende gibt.
In Dawson Springs, that's where my family's from. It's a town of about 2700. The list of unaccounted for was about 8 pages, single space.
In Dawson Springs alleine, wo die Familie des Gouverneurs herstammt, 2700 Einwohner, sei die Liste der Verschollenen 8 eng bedruckte Seiten lang. Zum Symbol der Tornadokatastrophe ist die Kerzenfabrik in Mayfield, Kentucky geworden, die komplett eingestürzt ist und aus der bislang nur 40 der insgesamt 110 Beschäftigten, die im Dienst waren, als die Wirbelstürme kamen, gerettet werden konnten. Gouverneur Andy Beshear hat hier wenig Hoffnung.
If we haven't found somebody by now, it'll be a miracle if we pull anybody else out of that.
Wen wir bis jetzt nicht bergen konnten, das wäre ein Wunder, wenn wir da noch jemanden lebend herausholen könnten. Und dennoch geht die Suche heute weiter. Präsident Joe Biden hat alle erdenkliche Hilfe von Seiten der Bundesbehörden zugesagt.
I promise you, whatever is needed, the federal government is going to find a way to supply it.
Heute werden der Chef der Katastrophenschutzbehörde FEMA und Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas in Kentucky erwartet. Präsident Biden selber wird voraussichtlich Anfang der Woche in die Region reisen. In den 6 Bundesstaaten, durch die eine Serie von 30 Tornados eine Schneise der Verwüstung geschlagen hatte, bleibt es für die Katastrophenhelfer schwierig, sich auch nur einen Überblick zu verschaffen. CNN spricht von 80 Toten alleine in Kentucky, das am härtesten getroffen wurde, aber auch weiteren in Mississippi, Missouri, Arkansas, Illinois und Tennessee. Die New York Times geht von mindestens 70 Menschen aus, die der Naturkatastrophe zum Opfer fielen.
Informationen von Sebastian Hesse waren das. In Neukaledonien, dem französischen Überseeterritorium im Südpazifik, gab es erneut eine Abstimmung über die Unabhängigkeit von Frankreich. Dabei ist das Gebiet für Frankreich und damit auch für Europa von nicht unwesentlichem wirtschaftlichen und strategischen Interesse. Linda Schildbach informiert.
Es beginne nun eine Übergangsperiode, die dazu führen müsse, ein gemeinsames Projekt aufzubauen, kündigte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Sonntagmittag als Reaktion auf das gescheiterte Unabhängigkeitsreferendum an. Mit 96,5% stimmten die Neukaledonier dafür, weiterhin zur Republik Frankreich zu gehören. Das Ja zur Unabhängigkeit erhielt dagegen 3,5% der Stimmen. Allerdings fiel die Wahlbeteiligung mit insgesamt rund 44% sehr niedrig aus. Man werde noch mehr Zeit brauchen, sagte Macron. Man könne nicht ignorieren, dass die Wählerschaft nach wie vor tief gespalten sei. Das Ergebnis ist nur wenig überraschend. Im Vorfeld hatten Unabhängigkeitsbefürworter zum Boykott des Referendums aufgerufen und teils ihre Teilnahme verweigert. Sie werfen Frankreich vor, die Abstimmung überstürzt durchgeführt zu haben. Durch die Corona-Pandemie sei die Kampagne für eine Unabhängigkeit zudem erschwert gewesen. Bei der Abstimmung am Sonntag handelte es sich um die letzte ihrer Art. Im Rahmen der Dekolonialisierung Neukaledoniens waren bis zu 3 Referenden über eine Abspaltung vorgesehen. 2018 und 2020 stimmte jeweils eine Mehrheit der rund 185.000 wahlberechtigten Einwohner gegen die Unabhängigkeit. Das Ergebnis ist für Frankreich strategisch und geopolitisch wichtig. In der Region wächst der Einfluss von China und die kleine Insel im Südpazifik verfügt über 25% der weltweiten Nickelreserven. Nickel wird unter anderem gebraucht für Batterien, Handy und Flachbildschirme. Neukaledonien macht Frankreich somit zum 5. Nickel-Exporteur der Welt.
Soweit Linda Schildbach. Und damit kommen wir zur Presseschau. Zusammengestellt hat sie Tobias Zien und vorgetragen wird sie von Katrin Degenhardt.
Die SPD hat sich am Wochenende bei ihrem Parteitag neu aufgestellt. Lars Klingbeil und Saskia Esken bilden zusammen mit Generalsekretär Kevin Kühnert die neue Parteispitze. So hat man die SPD seit Jahren nicht mehr erlebt, schreibt die Rheinische Post aus Düsseldorf und führt aus, fast bis zur Unkenntlichkeit gut gelaunt, euphorisch, zuversichtlich, willensstark und machthungrig. Wir sind Kanzler, rief die wiedergewählte Parteichefin Saskia Esken in den Saal beim Bundesparteitag der Sozialdemokraten. Alle und alles für Olaf Scholz also? Das dürfte kaum gut gehen. Die SPD ist es, anders als die CDU, nicht gewohnt, den Regierungschef zu stellen. In diese Rolle müssen die Sozialdemokraten jetzt erst langsam wieder hineinfinden. Die Nürnberger Nachrichten notieren: Willkommen in der K&K Sozialdemokratie. Davon kann man ausgehen. Lars Klingbeil und Kevin Kühnert sind die dominierenden Köpfe einer veränderten SPD. Zu erleben ist eine SPD, wie es sie in der Form viele Jahre lang nicht mehr gab, mit einer Geschlossenheit, für die einst die Union bekannt war. Die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg sieht es so: Die Stärke einer Partei bemisst sich immer auch an der Stärke ihrer Gegner. Und diesbezüglich haben die Sozialdemokraten derzeit nicht viel zu fürchten. Die Union befindet sich im Selbstfindungsprozess. Die Linke wäre froh, wenn sie sich wenigstens dazu aufraffen könnte. Die AfD bleibt eher ein Fall für den Verfassungsschutz als für die Oppositionsbank. Somit können sich die Genossen in aller Ruhe auf das Regieren konzentrieren. Jeder Erfolg birgt auch die Gefahr der Selbstgefälligkeit, ist in der Badischen Zeitung aus Freiburg zu lesen. Wer sich noch daran berauscht, dass nach 16 Jahren wieder ein SPD-Kanzler regiert, tut sich naturgemäß schwer, Wasser in den Wein zu gießen. Die Fallstricke, über die die Sozialdemokraten in der kommenden Zeit stolpern könnten, sind dennoch zahlreich. Offensichtlich ist der Konflikt zwischen Regierungshandeln und Parteipolitik, der sich zwangsläufig in der Ampelkoalition auftut. Als reiner Kanzler-Wahlverein muss jede politische Vereinigung auf Dauer scheitern. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle kommentiert: Der neue Co-Vorsitzende Klingbeil hat versprochen, ein Brückenbauer zu sein. Das ist eine hohe Kunst, denn sie erfordert die richtige Statik, damit die Brücke alle Last, die da kommen wird, aushalten kann. Es wird eine Herausforderung sein, die Parteiarbeit nicht nur der Regierung von Olaf Scholz unterzuordnen und zugleich möglichen Dissens mit ihm nicht zur Krise eskalieren zu lassen.
Vielen Dank für diese Pressestimmen. Und damit kommen wir zum Ende dieser Sendung. Und ich kann Sie noch verweisen auf unsere Informationen am Morgen hier im Deutschlandfunk. Die Sendung startet bereits um 5 Uhr.